Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ihr könnt es nicht glauben, wir können es eigentlich selbst nicht glauben. Wir sind aus der Sommerpause zurück, Mitte Oktober.
Das war aber eine krass lange Sommerpause.
Ja. Wir haben auch gesagt, wir machen das nicht wieder. Wir haben gerade Pläne geschmiedet, wir haben das alles hier vernachlässigt. Ich habe in den Sommermonaten bis jetzt 5 Bücher gelesen, die ich alle nicht machen kann, weil wir das gar nicht schaffen. Und du warst in Gent.
Ja.
Wenn man dir folgt, dann sieht man ziemlich coole Fotos aus
ja,
Gent.
Ja, ja.
Sehr
ja,
schöne Stadt.
Ganz, ganz tolle Stadt, ganz tolle Stadt. Wir haben noch andere Städte gesehen. Also wir waren Brüssel, Brügge, Gent, wie gesagt.
Brügge ist ein Traum.
Ja, Brügge ist auch. Ja. Brügge ist natürlich, der Wahnsinn war wahnsinnig voll.
Mhm. Ist immer, ja.
Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Wir waren ja unter der Woche auch da extra.
Ja, ja.
Und dann jetzt auch noch zu dieser Jahreszeit. Und das war so voll da. Also ja. Das hätte ich echt nicht gedacht.
Brügge ist natürlich auch ein Hotspot.
Ja.
Von, ja. Also ich war in Saint-Tropez. Unter anderem war ich in Saint-Tropez. Ich glaube, das letzte Mal.
Das letzte Mal?
Ich glaube, dass die Leute wie mich da nicht haben wollen.
Echt?
Weil es so überteuert ist, dass man sich einfach ausgeschlossen fühlt. Und wenn man für eine Pasta mit Tomatensauce und Burrata für meine Tochter 28 Euro bezahlt
ja,
und ein Glas Champagner 20 Euro kostet, dann macht Essen gehen einfach keinen Spaß mehr.
Ach, der Herr trinkt Champagner beim Essen?
Nee, vorher. Während des Essens dann lieber Wein. Und dann waren da so Beachclubs, ist ja ziemlich beliebt in Frankreich. Ich muss es mal kurz loslegen, weil mich das nachhaltig traumatisiert hat. Und es gab da Liegen und Sonnenschirme und man mietet sich das für einen Tag. Und dann kostet das so 20 Euro, 25 Euro so. Und dann hast du, wenn du Bock hast, mal so einen Tag, wo du Getränke am Platz
kannst. Und man muss sich das mieten, ne? Man kann sich da nicht einfach so an den Strand legen, glaube ich.
Nein,
ne?
An den Strand legen kannst du dich
überall. Ach so, okay.
Es gibt keine Privatstrände in Frankreich. Ja. Also das kannst du überall. Und da führt es dann dazu, dass wir gerne so eine Liege haben wollten und ich dann da gefragt habe. Und dann hat er gesagt, erste Reihe oder zweite? Ja, erste Reihe. 600 Euro pro Tag.
Bitte was?
Das waren abgeranzte alte Matratzen. Ich kann das mal bei Zweimal im Buch posten. Ich habe das fotografiert. Zwei große, dicke Matratzen auf dem Sandboden, also am Strand, und dazu ein Sonnenschirm. Das sollte 600 Euro kosten. Zweite Reihe, viel günstiger, 400 Euro nur.
Was?
Ja. So, und so geht es da die ganze Zeit. Ramatuelle ist der Strand. Wir wussten natürlich auch, dass es eine teure Ecke ist, Ramatuelle. Wir haben aber das so nicht auf dem Zettel gehabt.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also das muss ich sagen, hat keinen Spaß gemacht. Es gibt schon so Abende, da habe ich dann Lust, mal richtig toll zu essen. Und dann bin ich auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Aber wenn man verarscht wird, dann das kann
ich
nicht ab.
Ja, finde ich auch schlimm.
So, und trotzdem hatten wir einen tollen Urlaub. Also wir hatten auch noch ein anderes Haus an der Côte d'Azur, da war es dann noch zu normalen Preisen und so.
Ja.
Das war schon okay.
Also wir hatten zum Glück normale Preise,
ja.
aber was wirklich schwierig war, du willst natürlich, wenn du in Belgien bist, flämische Küche so. Die ist auch so ein bisschen derber, ne?
Ja.
Auch so sehr fleischig und so weiter.
Sauerkraut und so auch.
Ja, genau. Und vor allem auch dieses so wie Irish Stew. Es gibt auch so belgisches Stew irgendwie. Das wird das Fleisch dann so in Bier geschmort und so. Bier ist da ja in Belgien. Es ist kein Klischee, es ist wirklich.
Ich weiß.
Also du kommst in ein Restaurant, da gibt es eine eigene Bierkarte.
Ich weiß.
Steht so viel Biersorten stehen da drauf.
Ja.
Aber wir hatten da, also was echt krass war, dann guckst du ja so Restaurants aus, okay, da gehen wir heute Abend hin. Du kriegst keinen Tisch. Du kriegst in diesem belgischen, also wo es belgisches Essen gibt, du kriegst keinen Tisch mal eben so spontan. Geht nicht. Du musst es 3 Tage vorher wissen, dann musst du da reservieren. Und das ist in so einem Urlaub, das ist, also machen wir nicht.
Nee, macht man auch nicht.
Aber eigentlich schade, wir wollten eigentlich dann auch mal so ein bisschen so belgische Küche und dann, aber es war ausgebucht bis zum geht nicht mehr. Ne?
Ja.
Du kommst nicht, das geht nicht. Du, auch wenn du nur zwei Plätze brauchst, das war wie damals in der Disco, ja, komm mal um 9 wieder, komm mal in einer Stunde wieder, dann lassen wir euch rein. So.
Genau. Und das ist aber in vielen Städten und in anderen Ländern sowieso so, dass die Restaurants und Cafés einfach voll sind.
Ja.
Also ein Freund von mir war jetzt gerade in Paris, der meinte, war vollkommen begeistert, überall ist Leben. So. Bei uns sitzen nur einige in Restaurants noch, weil das so ein Luxus geworden ist. Aber wir kommen ja so ein bisschen ab.
Ja.
Du, was ich interessant fand, du hast was bei uns gepostet von einem Buchladen, der auch Gin verkauft.
Ja, richtig, das genau. Ja.
Das war in Gent.
Ja, genau, das cool. Das war in Gent, auch durch Zufall entdeckt, reingelaufen. Mir ist dann gleich der Besitzer da aufgefallen, dachte ich, cooler Typ. Cooler Typ.
Ja, genau, der kommt ja auch zu Wort.
Ja, genau, und wie dann die Bücher da stehen und die Ginflaschen da so.
Schönes
toll,
Konzept.
Toll gemacht, ja, wirklich.
Müsst ihr euch mal angucken.
Ja, ja. Hat mir ja spontan gut gefallen. Ist mitten in Gent, kann ich auch noch mal posten, wo das genau ist.
Ja, mach das mal. Und dann hast du im Urlaub tatsächlich, weil ich kenne das von dir gar nicht, dass du wenig Bücher gelesen hast.
Tatsächlich nicht. Nee, ich hatte natürlich Bücher dabei. Ich hatte irgendwie Bock, Zeitung zu lesen.
Ja, schön.
Keine Bücher gelesen.
Weil es eben Strandurlaub war, ich nie Strandurlaub mache eigentlich, habe ich doch relativ viele Bücher gelesen.
Ja.
Und unter anderem eben das Buch, was ich musste dann ein bisschen überlegen, was lese ich denn, was stelle ich heute vor? Und dann ist mir dieses Buch in die Hände gefallen und das habe ich verschlungen. Und ich habe gedacht, das musst du machen. Elisa Hofen heißt es, Dunkle Momente. Ganz sensationell. Erzähl dich gleich.
Ja. Das hatte ich tatsächlich noch vorm Urlaub gelesen, bevor ich weggefahren bin. 1000-mal so viel Geld wie jetzt.
Klingt nach Startup, Großkotz irgendwie.
Ja, hat in Wirklichkeit mit Krypto zu tun. Mit Menschen, die
Thema.
Mit Krypto reich geworden sind. Und
viele
zwar
sind
immens
das.
Reich.
Ja, ja.
Das habe ich total verschlungen und geht um vier Typen, die mit Kryptowährungen reich geworden sind. Also es
Danke.
Ist wirklich so passiert. Also das Buch ist so eine Mischung aus Biografie, Reportage und Roman, würde ich mal sagen.
Lustig, also schräg, dass wir heute, also erstmal haben wir gerade gesehen, wir haben beide ein Buch aus dem Fischer Verlag heute.
Ja.
Kommt ja auch nicht jedes Mal vor. Und auch mein Buch ist ein, steht zwar Roman drauf, die Verfasserin Elisa Hofen ist aber Professorin für Strafrecht an der Uni in Leipzig.
Ach.
Also ist Anwältin. Und man denkt die ganze Zeit, die Fälle, die sie hier beschreibt, hat es wirklich gegeben.
True Crime.
Ja, aber sie sagt, ich habe ein Interview mit ihr gehört, so ist es nicht. Es sind Fälle, die inspiriert sind von anderen großen Kriminalfällen und sie hat es dann noch spannender teilweise gemacht. Das ist ihr auch gelungen. Dieses Buch verschlingst du. Also es ist unglaublich.
Also man könnte platt formuliert sagen, das sind Krimi-Kurzgeschichten.
Eigentlich ja.
Ja.
Genau. Die im Wesentlichen aber sich mit der Konsequenz, nämlich mit dem Gerichtsurteil und dem Fall, warum ist das eigentlich passiert, beschäftigen. Und das ist eben, das gelingt, soll ich anfangen? Ich bin ja schon dabei. Ja, ist okay.
Ja, kannst du gerne machen.
Es sind, im Ganzen sind es 9 Fälle, die beschrieben werden. Wenn du einige Fälle liest, wenn man so ein bisschen auch Zeitung liest und ein bisschen verfolgt, dann kommen einem einige Sachen irgendwie bekannt vor. Man weiß das Detail nicht mehr und hier ist es halt dann auch so ein bisschen verändert.
Ja.
Es ist, jeder einzelne Fall packt dich so derart, du kannst nicht aufhören, dieses Buch zu lesen.
Apropos Fall, verfolgst du den Blog-Fall eigentlich?
Ja.
Ja, ne?
Den Blog-Fall.
Ja. Ja, ich auch.
Ja,
ich
auch. Das ist unglaublich.
Ich lese alles
durch.
Vor allem, ich würde ja am liebsten, würde ich mir ja komplett frei nehmen und jede Gerichtsverhandlung.
Dahin.
Alles mitschreiben, was geht.
Ja, ja.
Weil
ja.
Ich glaube, wir erfahren da zwar schon das Elementarste wohl, aber ich denke mal, da wären noch so viele andere Sachen, die gar nicht berichtet werden, die hätte ich einfach gerne.
Ja, ja.
Weil
ja.
Ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin. Da wird noch viel, viel mehr erzählt, als das, was gerade so abgedruckt wird.
Was man gar nicht so dachte.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Oh, das ist ja der Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn.
Ja. Ja.
Und das ist aber eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie durchdacht Fälle sein können.
Ja.
Es gibt hier, also es sind immer Fälle, wo du hinter die Kulissen guckst, also wo du mal verstehst, aha, okay, deshalb hat er es gemacht. Das Buch beschäftigt sich viel mehr mit dem Warum. Und diese dunklen Momente, die gibt es halt auch in so in so Sachen, die gar nicht so geplant sind, die dann irgendwie so passieren. Und also dann doch.
Wo ist jemand falsch abgebogen?
Art, so, genau. Ne? Ja. Und dann zu so einer Art perfekten Verbrechen werden. Also hier sind Fälle, die sind eigentlich kaum zu lösen. Ich will auch gleich mal eine Geschichte erzählen, gar nicht lesen, sondern erzählen, wie das so aufgebaut ist. Die Geschichte fängt an mit einem Dönerbesitzer, also der hat so einen Dönerladen, so einen Imbiss. Gegenüber ist eine Disco.
Ja, das ist sehr gut für einen Dönerladen.
Ja, genau. Er hat halt.
Unter der Voraussetzung, du kriegst dann nachts um zwei noch einen Döner. Genau. Das ist wichtig.
Und das ist exakt das, was auch passiert.
Ja.
Und er interessiert sich nicht so besonders für die Leute, die da reingehen. Er interessiert sich mehr für die Leute, die halt zu ihm kommen. Er ist so ein ganz lieber Typ. Er hat da auch nicht immer Bock drauf, auch nicht nachts. Er hat Kinder und so. Und dann gibt es ein total. Also dann kommen zu ihm so ein paar Jungs mit so Perücken, mit so lila Perücken. Die haben alle so ein T-Shirt an und er erkennt relativ schnell, Junggesellenabschied.
Ja, super.
Und alle komplett betrunken.
Ja, toll.
Und die bestellen dann Döner und bepöbeln ihn auch und, ja. Und so. Dann gibt es einen Cut. Dann erlebst du diese 11 Jungs, wie sie, die haben so, sich so ein Separé in der Disco gemietet und Champagner da schon mal bestellt.
Oh Gott.
Und alle haben Bock. Die haben keine Handys mitgenommen, weil alles, was da in der Disco soll, da bleiben. Und es werden keine Fotos gemacht und nichts aufgezeichnet und nichts verschickt. So, das ist so ein Gesetz bei diesem Junggesellenabschied. Und da hast du schon ein schlechtes Gefühl. Und dann baggern sie natürlich Frauen an. Ein junges Mädel, ich glaube 19, zeigt auch erst Interesse. Der eine steppt sie ab, geht in dieses Separé, die anderen kommen dazu und sie wird vergewaltigt.
Ach du Scheiße.
Drastisch geschildert.
Ja, auch. Ja.
Führt dazu, also ihr wird auch ein T-Shirt über den Kopf gezogen. Sie sieht das nicht so richtig.
Oh, ist das bitter.
Und sie wird unter das Sofa in diesem Separé geschoben und sich selbst überlassen.
Was?
Ja, die verlassen den Raum. Sie ist verletzt, kommt irgendwie durch und dann beginnt die Aufklärung dieses Falls, weil einer wird es ja gemacht haben von diesen 11.
Ja, so einen ähnlichen Fall hat auch hier Ferdinand von Schirach in seiner.
Das ist ein gutes, super Sven, das ist ein super Stichwort, weil das erinnert dich daran. Mhm. Und ich sage mal, ich habe das auch geliebt, ne, dieses Schirach-Buch.
Verbrechen.
Schuld.
Verbrechen fand ich noch besser.
Ja, also beide super.
Ja.
Das steht in keinem Fall nach. Das ist genauso spannend und genauso verzwickt und genauso aufregend. Die Ermittlungen beginnen, also du kriegst mit, dieses Mädchen hat eine Mutter, die von vornherein sagt, das lassen wir uns nicht gefallen.
Mhm.
Und sie fängt auch zu ermitteln und will Rache. Das wird relativ schnell klar. Die Anwältin fängt an zu ermitteln und trifft wieder auf diesen türkischen Kioskbesitzer, der sagt, ja, um 4 Uhr morgens war einer von denen hier und hat hier hingekotzt und ist dann nach Hause gegangen.
Ja.
Und ich musste das mit einem Eimer Wasser und so wegmachen und so. Und dieses Detail spielt natürlich eine Riesenrolle. Alle haben diese so. Lila Perücken auf.
Ja.
Du weißt also nicht, wer ist.
Genau.
Und es kommt dann, also die kriegen, also sie geht, also die Anwältin geht in die Disco und sieht, wie die Mutter aus der Disco rauskommt, kann das aber nicht genau sagen, ob sie das wirklich ist. Also sie ermittelt auf eigene Faust. Dann kommt halt so eine Gegenüberstellung, also das Opfer, die war da im Krankenhaus, identifiziert die total klar. Alle.
Echt jetzt?
Ja, alle. Mhm. Nur, sie identifiziert 11. Und jetzt geht es in dem Fall darum, was machst du jetzt? Wer es von denen war, weiß man nicht. Alle lügen. Niemand war es angeblich. Aber einer kann es nicht gewesen sein, weil er weggegangen ist. Und jetzt beschäftigt man sich mit der Frage, wir können ja nicht 11 Menschen ins Gefängnis bringen, selbst wenn sie dabei waren, weil einer war ja nicht dabei.
Ja.
Und sie sagen nicht, wer es war. Und mit diesen Details, ich werde jetzt nicht erzählen, wie es weitergeht. Es geht sensationell weiter. aber mit solchen Geschichten, mit solchen Details beschäftigt sie sich. Und du merkst auch schnell, also die Hauptperson, die sich mit diesen Fällen beschäftigt, sie überschreitet permanent selber Grenzen, um den Fall zu lösen und hat selber auch ein Problem, was auch im Laufe dieses Buchs erzählt wird. Mhm. Sie ist verheiratet mit einem Peter und sie erzählt ihm auch immer alles. Er ist schon echt manchmal auch gestresst davon. Die sind zusammen im Urlaub und sie kriegt dann irgendwie eine Meldung von einem ihrer Klienten und kümmert sich dann. Weil sie auch selber sie brennt selber so für diese Fälle. habe zum Beispiel einen, und an den Fall wirst du dich vielleicht erinnern. Ich will jetzt mal einen Teil vorlesen, weil jeder Fall beginnt halt mit dem Mordfall.
Ja, mit der Tat.
Mit der Tat. Und wie sie das erzählt. Ich möchte, das ist eine Seite, die lese ich jetzt mal vor.
Ja.
Das ist der fünfte Fall, das ist der Kannibale.
Ja, okay.
Kannst du dich noch an...
Natürlich.
Es gab so einen Fall.
War das nicht Rotenburg oder wie hieß das?
Ja, genau. Weil ich habe mich sofort an diesen Fall erinnert.
Oh, so furchtbar alles. Ja. Ja.
Und sie kriegte halt so einen USB-Stick.
Allein schon dieses Haus. Oh.
Sie kriegt einen USB-Stick
ja.
in ihr Büro, öffnet das und da ist ein Video drauf. Und dieses Video beschreibt sie, was sie sieht. Das ist nichts für schwache Nerven, sage ich gleich. Zu sehen ist ein weißer, gefliester Raum. Keine Fenster, offenbar ein Keller. Ein Mann liegt auf einer Bahre aus schwarzem Stahl. Er bewegt sich nicht. An seinem Hals ist ein blassroter Streifen sichtbar. Er hat die Augen geschlossen. Jetzt betritt ein anderer Mann die Szene. Er trägt eine Kochschürze und einen braunen Leder. Ansonsten ist er nackt. Er stellt sich ans Kopfende und schaut den anderen Mann lange an. Dann nimmt er ein Messer, silbergrau, und schneidet ihm die Kehle durch. Blut bildet sich an der Wunde. Er betrachtet den offenen Hals, geht zwei Schritte zurück und tritt ans Fußende. Nun beugt er sich über die Genitalien. Er scheint zu überlegen. Das Messer hat er zur Seite gelegt. In der Hand hält er jetzt ein Skalpell. Vorsichtig setzt er das Instrument an. Die Aufnahme zeigt, wie er die Geschlechtsteile freilegt und abtrennt. Er legt sie auf eine goldene Servierschale, stellt sie direkt vor die Kamera. Die Hände des Mannes sind blutig. Er bückt sich. Und als er sich wieder aufrichtet, hält er eine Knochensäge in der Hand. Das Video läuft etwa eine Stunde. Dann ist der Körper verteilt und die Organe sind entnommen. Der Mann holt die Servierschale, geht zur Kamera und schaltet sie aus. Das Bild wird dunkel. Wenn sowas so anfängt, ne? Die Frage auch.
Das ist echt hart.
Das ist wirklich hart. Es ist jetzt harter. Das ist auch hart, dass ich das jetzt ausgerechnet gelesen habe. Aber im Grunde fängt jeder Fall so oder so ähnlich an. Und auf den folgenden Seiten wird dann halt die Begegnung, das erste Mal mit ihm und so weiter. Und die Frage in diesem Fall, der ging ja durch die Presse damals, also ein ähnlicher Fall,
ja.
war, wie schuldig ist denn der überhaupt? Er hat ja im Grunde, dieser Mann wollte das ja.
Ja.
Also das Opfer wollte das ja und es geht dann auch um Chatverläufe und so weiter. Und er macht auch einen relativ normalen Eindruck. Und es wird auch alles gefunden, bis halt auf die Genitalien. Die wird er dann gegessen haben. Und so grausam das ist, die Spannungsebene ist eigentlich, also wenn man sich so für, und du tust das ja auch, du interessierst dich ja auch für so Gerichtsgeschichten. Und
wie isst Juristen man sowas setzen. Eigentlich?
Also das, das ist nicht beschrieben. Gott sei Dank ist das nicht
so an in Rotweinsoße.
Mit Mango und Chutney. Nee, also das ist dann eben nicht beschrieben. Also da hängt es auch die Grausamkeit vorbei. Aber sie fängt dann halt an herauszufinden, also sie versucht die Schuldfrage zu klären. Das ist halt, und das letzte Kapitel ist, sie hat sich einmal von einem Mörder total verarschen lassen. Den hat sie verteidigt, den hat sie frei bekommen. Und ganz im letzten Kapitel ist halt auch ein dunkler Moment in ihrem Leben, wo sie nämlich daneben lag und jemanden aus dem Gefängnis quasi geholt hat oder ihn gar nicht erst ins Gefängnis gebracht hat, obwohl er schuldig war. Und sie das damals überhaupt nicht geglaubt hat. Und da passiert es dann, der lädt sie zum Essen ein und wollte ihr einfach mal alles erzählen. Der Fall ist halt abgeschlossen. Es ist hier in so einem Sternenrestaurant, er ist steinreich inzwischen und die beiden sitzen da und er erzählt ihr, was sie alles falsch gemacht hat.
Ja, super. So.
Und es ist so perfide. Es ist großartig, dieses Buch. Es ist
ja, das klingt wirklich überragend.
Absolut überragend, dieses ja. Buch. Und es ist immer, in jedem Fall gibt es so eine weitere Ebene noch, wo du denkst, das gibt es doch nicht. Es zieht dich auch so wahnsinnig rein, dieses Buch. Und es ist immer so, wenn man dann abends noch mal ein bisschen lesen will, du liest den Fall eigentlich immer zu Ende. Weil du kannst es nicht weglegen und jetzt warten.
Ja, das ist ja super.
Warten, was passiert.
Ja.
So, ja. Interessante Person, die Elisa Hofen, die hat wohl auch schon Kinderbücher geschrieben sogar. Und auf der ganzen Welt quasi studiert und gearbeitet. Ihre Leidenschaft ist halt das Strafrecht. Und sie lebt in Leipzig, 82 geboren, hat viele Sachbücher geschrieben und beschreibt auch in diesem Interview, sie hätte ja natürlich auch ein Sachbuch draus machen können, aber sie hatte einfach mal Lust, auch sprachlich damit zu arbeiten, weil Justizanwälte, vor allem Strafanwälte, sind halt Menschen, die gut mit Worten umgehen können.
Richtig.
Die sich gut ausdrücken können, wo jede Formulierung stimmen muss. Und das hat sie total gereizt, daraus mal einen Roman zu machen. Man kommt manchmal an seine Grenzen mit den Geschichten, die da so passieren. Das war jetzt auch mit die härteste, muss
ich sagen. Ja, also dieses Video, das klingt wirklich mega drastisch.
Ja, ey, also. Ja. Das Buch heißt Dunkle Momente. Ich finde das Cover auch irgendwie gut. Da ist ein Streichholz, ein Highlight und daneben ein abgebranntes.
Wie ist man denn da aufgekommen? Das finde ich
Finde ich aber geil. Das ist so eine weitere Ebene nochmal. Sozusagen eigentlich also, und, aber dann gibt es diesen einen dunklen Moment im Leben, der dann zu sowas führt.
Ja.
Oft ist es auch sehr, sehr durchdacht. Und eigentlich fragt man sich auch, wie kann man so einen Fall eigentlich lösen? Ist eigentlich unmöglich. Es ist der perfekte Mord. Elisa Hofen, Dunkle Momente im Fischer Verlag.
Klingt super.
Ein unbedingter Lesetipp ist
das. Ja, super.
Unbedingt.
Ja. Ja, einen unbedingten Lesetipp habe ich natürlich auch mitgebracht. Ich bestell mal eben kurz die Pizza.
Ja.
Das mache ich mal eben.
Bestell mal deine Pizza.
Weil irgendwas essen muss ich wirklich.
Ja. Das verstehe ich.
Mein Buch ist im Prinzip ganz ähnlich aufgebaut. Eigentlich sind es auch vier Kurzgeschichten.
Ja.
Weil es geht hier um vier Typen, die mit Krypto reich geworden sind. Und der Autor hat diese vier alle getroffen, hat sie auch über einen gewissen Zeitraum begleitet. Das liest sich wirklich wie vier Kurzgeschichten, wenn du so bist. Du bist für einen gewissen Moment dabei bei einem dieser Männer. Das sind alles Männer übrigens.
Ja.
Bist du dabei, du lernst sie so kennen. Dir wird erklärt, wie die reich geworden sind, wie die so ticken. Und
ich kann eine Sache kurz dazu erzählen, mit eigener Erfahrung. Ich habe neulich mit bei einem Dreh mit einem Kameramann gesprochen, der hat am Anfang Bitcoins gekauft.
Echt jetzt?
Ja. Oh. Und der hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es in diesem Buch stehen, der hat einen Bitcoin vielleicht 19,90 Euro gekostet, einer. Und die sind dann durch die Decke gegangen und haben irgendwie über 1000 Plätze gekostet.
Genau, richtig,
dachte,
ja.
Wie geil ist das denn? Und dann hat er die verkauft, 6 Bitcoins. Heute ist einer 190.000 Euro.
Ja, es ist unfassbar.
Unfassbar.
Übrigens, und das fand ich auch so.
Ich habe da viel zu sagen. Ich bin ganz gespannt,
was du gleich erzählst. Ich gucke ja auch häufig auf YouTube, gibt es so einen Aktien-, so einen Börsenexperten. Wie so viele andere auch während Corona habe ich dann auch angefangen, ich weiß gar nicht warum, wie es dazu kam, mich auch mit Aktien zu befassen.
Ja.
Und da bin ich sehr schnell auf einen Kanal aufmerksam geworden von Der Aktionär. Der Aktionär ist eine komplett renommierte Börsenzeitschrift.
Sagt mir auch was, ja.
Und da gibt es einen Experten, Alfred Maidorn heißt er. Mhm. Und der spricht dann immer über verschiedene Aktien gerade. Also Aktien, die gerade im Gespräch sind, weil sie genau wissen, viele interessiert das gerade. Und damals war so, da kam das so auf mit BYD, dieser chinesischen Automarke. Mhm. Damals war auch noch Solar, war auch noch bei denen noch so ein ganz großes Thema. Und da greift sich mal so ein paar Aktien so. Varta auch, da hat er so ein bisschen daneben gelegen. Bei Varta hat er immer gesagt, das geht noch durch die Decke. Mhm. Aber Varta ist dann immer weiter runtergegangen. Das war auch mal ganz spannend. Und der sagt dir immer so ganz klipp und klar, ja, steht das gerade da und da, also jetzt wäre gerade zum Beispiel eine Chance, da einzusteigen. Oder er sagt dir, nee, nächste Woche werden da die Quartalzahlen bekannt gegeben und so kurz vorher sollte man da nicht einsteigen, weil man weiß immer nicht. Ne,
und diese Infos kriegst du alle?
Ja, das erzählt er einem, das erklärt er einem. Das war ein richtig guter Einstieg, um sich mit Aktien irgendwie vertraut zu machen. Und da war ich weiß gar nicht mehr, wo der Bitcoin da stand. Also Bitcoin war auf jeden Fall Thema. Lass ihn bei, ich meine, er war so 10.000, 15.000 Euro war er da schon.
Was?
Weil Corona hat Bitcoin einen wahnsinnigen Schub gegeben, weil viele Leute das für sich entdeckt hatten. Also viele Leute, die vorher gar nichts damit zu tun haben, hatten dann angefangen zu investieren.
Ja. Ich habe in der Zeit Stefan Lambi interviewt, das ist der von Let's Dance.
Ja, genau.
Der aber sein Geld eigentlich mit Börsen, als Börsenmakler verdient. Weiß man ja nicht.
Ja.
Und der sagt, naja, wer während der Corona-Zeit nicht seine Schiffchen ins Trocken gebracht hat, dem ist auch nicht zu helfen.
Ja, ich hatte...
Okay.
Du musst natürlich Folgendes dabei überwinden. Du musst natürlich so diese Angst überwinden. Mhm. Wenn ich einsteige, dann wird es nur noch schlimmer. Also dann verliere ich meine gesamte Kohle. Ich glaube, davor haben viele Angst.
Ja, ja.
Ne? Klar, klar. Aber damals war zum Beispiel... war zum Beispiel, weil ja niemand reisen konnte, waren ja sämtliche Aktien, die irgendwie mit dem Touri-Sektor zu tun hatten, waren ja ganz unten. Scheiße. Karneval zum Beispiel.
Das stehen ist
ja,
heute bei -38%.
Ja, Karneval zum Beispiel war ja, ist ja dieser Kreuzfahrt, das Kreuzfahrtunternehmen. Ja. AIDA gehört dazu und sämtliche andere auch.
Ja.
Und ich habe mir immer überlegt, ja klar reisen die das gerade alle nicht. Mhm. Aber die Menschen werden ja, das reisen. Ist ja in unserer DNA. Natürlich geht's danach ab.
Hast du gekauft dann? Na, müssen wir jetzt
nicht. Habe ich nicht gemacht, weil ich dieses... Ja, weil ich halt dieses Risikobewusstsein dafür nicht habe. Ne? Die muss man natürlich mitnehmen.
Ja. Jetzt willst du erstmal essen wahrscheinlich, ne?
Ja, ich bringe das eben mal kurz zu Ende, weil die Pizza ist ja heiß.
Mach das mal, dann kann ich noch was erzählen, dann kannst du einfach essen.
Genau, und ich hatte... Bei Karneval dachte ich, hey, das ist in unserer DNA, natürlich werden wir danach wieder verreisen und die Aktienkurse werden wieder hochgehen, ist ja logisch.
Ja.
Von daher hätte man natürlich problemlos alle seine Ersparnisse da reinjagen können. Heute ist die Aktie das Vierfache wert natürlich, ist ja klar.
Ja. Da gehört aber
dann du auch, denkst dann natürlich dann immer, dann geht das Gedankenkarussell los, dann denkst du so, ja, das denken jetzt wahrscheinlich alle. Das ist wahrscheinlich jetzt schon eingepreist und es ist nicht so einfach, wie du dir das gerade vorstellst. Also mach's mal lieber nicht. Ja.
Und manchmal ist es dann so einfach.
In dem Fall wäre es super einfach.
Wäre es einfach gewesen.
Natürlich.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das später erzählen wirst, aber wie man Bitcoins kauft, wird das hier drin erzählt?
Über Apps. Das geht ja über
genau.
Investment-Apps geht das ja ohne Probleme. Da gibt's ja mittlerweile, du kannst ja am Handy über eine App kannst ja Aktien handeln, das ist ja kein Problem.
Ja, keine Bitcoin, nein.
Du musst dich da registrieren. Also,
du musst dich registrieren.
Ich wollte neulich Ethereum kaufen zum Beispiel.
Was ist das denn?
Das ist auch ein Bitcoin. Also das ist auch
eine Krypto. So eine Krypto.
Das ist auch eine Krypto. Eine, nach Bitcoin die zweitbekannteste Kryptowährung, behaupte ich jetzt einfach mal.
Mhm.
Die hatte ich so im Blick und dann wollte ich tatsächlich zuschlagen und dann sollte ich mich aber irgendwie nochmal ausweisen und registrieren und hast nicht gesehen.
Das
habe ich, hab ich dann nicht gemacht, aber über die App wäre es gegangen auf jeden Fall.
Über Bitpanda geht das auch, mit denen habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Was ich so rätselhaft finde an der Sache, du musst ja komplett dich eigentlich von dem normalen Denken von Währung und so freimachen. Um das verstehen tut man das ja nicht so einfach. Die Leute, die Jungs, die Kohle machen, haben ja diese Rechner. Und die kriegen dir eine, und die besorgen dir diese Nummer, diese Codenummer, die du bekommst, wenn du einen Bitcoin kaufst.
Ja.
Und mit dieser Codenummer, das ist, wenn du die verlierst, ist das Geld weg.
Ja.
Dann speichern sie es halt auf einen externen Speicher, möglichst auch doppelt, auf einen Stick oder so. Weil du brauchst diese Nummer, wenn du das jemals wieder verkaufen willst. Und das ist auch alles nicht ganz einfach.
Ach so.
Und der Trick von Bitcoin ist, es gibt ja nur 14 Millionen und es wird niemals mehr geben. Und dadurch verknappst du den Markt so sehr, dass die Nachfrage steigt. Es ist so wahnsinnig einfach eigentlich. Und die richtigen Freaks, die sagen ja, okay, wenn die Währungen alle in den Bach runtergehen, dann haben wir mit Bitcoin die letzte Währung, die funktionieren wird.
Ja.
Dann ist das die Weltwährung.
Ja, so ein bisschen ist das auch Thema natürlich bei den Leuten,
die
in Krypto anlegen. Aber was ich noch sagen wollte, dieser Alfred Maidon sagte damals schon, also das ist ja, Corona war, ich habe es schon voll verdrängt, 2020 glaube ich, 21.
Ja, 2020 und 2020.
Ja, der sagte damals schon, Bitcoin sehe ich demnächst bei 100.000 Euro. Und da war der bei 10, 15.
Und jetzt bei 190.000 Euro.
Ist Wahnsinn.
Ein Bitcoin.
Ja.
Ja, und man hat es mit was zu tun, was man eigentlich nicht durchdringt. Also eigentlich versteht man ja eine Kryptowährung überhaupt. Also ich zumindest nicht.
Ja,
da bin ich zu wenig drin. Das sind jetzt auch nur so Sachen, die ich mal so aufgeschnappt habe, die ich erzählt habe. Gibt bestimmt so ein paar Freaks, die uns hier aufklären werden, dass es ganz anders läuft. Und dann gibt es ja ganz viele andere Kryptowährungen, hast du ja auch gerade erzählt. Aber es ist ein spannender Bereich, wenn man sich da so reinfuckt.
Total. Soll ich SSS machen?
Ja, genau. Jetzt aber endlich zu deinem Buch.
Ja.
Wir haben jetzt über unsere Erfahrungen berichtet, die nicht so umfangreich sind. Und auch wie gesagt, das ist nur das, was ich gehört habe.
Ja.
Das ist hier kein Aktienpodcast. Wir wissen das auch nicht, wie ihr eure Rente später bezahlen wollt.
Das kannst du mir geben. Das Handwärme kannst du mir geben. Ja.
Ehrlich jetzt?
Ja. Ich habe da kein Problem mit.
Ich mag ganz gern kaltes Bier.
Ja, ist so okay.
Mögen die meisten.
Ja. Wir können das ja mischen. Wir können ja
trinken. Nein, nein, nein. So einen komplizierten Kram machen wir erst nicht. Ich trinke das, du trinkst das.
Okay. Danke. Ich habe kein Mitleid mit Leuten, die sich nicht informieren. Weil es gibt genug Möglichkeiten, sich zu informieren. Und wenn ich immer höre, ja, habe ich nicht mitgekriegt, dann muss man mal aus seiner Insta-Bubble aussteigen und mal Nachrichten gucken oder eine anständige, eine seriöse Zeitung lesen. Jeder sollte mitbekommen haben, dass er irgendwie für seine Rente sorgen muss später. Ja. Weil die staatliche Rente nicht ausreichen wird.
Aber guck dir mal die ganzen Schlagerstars an, die jetzt dastehen mit so Ü70.
Mit denen habe ich schon mal gar kein Mitleid. Ich hasse Schlager. Und wo
dann die Bild-Zeitung titelt, er hat nur 99 Euro Rente im Monat.
Ja. Und dann so ein Bild von irgendeinem Typ im Glitzeranzug.
Ja, genau. Genau. Ja. Da frage ich mich auch, wie kann das sein? Ich meine, die haben doch im Zweifel auch ein Management.
Ja, aber die haben nicht zurückgelegt. Also die haben, also es gibt ja die Künstlersozialkasse für genau diese Künstler. Da musst du halt einzahlen im Monat und dann kriegst du Rente und Krankenversicherung da anteilig und später kriegst du deine Rente. Also es ist eigentlich ein Rentensystem für Menschen, die künstlerisch schädig sind und die keiner regelmäßigen Arbeit nachgehen.
Ja.
Das gibt es ja alles. Ist ja alles da. Musst dich einfach nur informieren.
Frank Farian hat mir mal erzählt, dass er für jeden seiner Künstler...
Das klingt auch irgendwie verrückt.
Für jeden seiner Künstler, die irgendwie erfolgreich sind, 1 Million Euro auf ein Bankkonto hinterlegt hat. Für alle Fälle, ja.
Oh, wow.
Damit sowas nicht passiert.
Ja.
So. So, also.
Back to business.
Back to business. Ja, das passt sehr gut, das Motto. Also, 1000-mal so viel Geld wie jetzt. Da geht es um, wie gesagt, um vier Typen. Malte, Basti, Sebastian und Arne heißen die. Jetzt sind deine Pommes fertig.
Was ist denn das für eine Nummer hier? Ach so, hier kriegt man Essen
aus. Nee, hinten. Hinten, du musst da lang.
Ach, da rum.
Ja, das ist ein bisschen kompliziert hier. Was trinkt man eigentlich zu Pommes mit Trüffel-Mayo? Champagner oder? Die sehen aber gut aus.
Sehen sehr
gut können
aus.
Ja fast mit belgischen Pommes mithalten.
Ja, die sind natürlich sehr gut. Ja.
Genau, also es geht um die vier Typen. Malte, Basti, Sebastian und Arne heißen die. Und die sind, wie gesagt, alle reich geworden mit Krypto. Alle glauben sie, und das hast du ja vorhin auch schon so gesagt, Krypto wird das nächste große Ding. Ne? Also es wird Bankensysteme ablösen, weil das Finanzsystem, was wir so erleben, ist Schrott. So heißt es in dem Buch. Sagt auch einer, so ganz klar. Ne? Weil zum Finanzsystem gehört ja auch, irgendwann tritt da einer vor die Presse von der EZB oder wem auch immer und sagt, wir erhöhen jetzt den Zins um 0,5% und... So funktioniert das Finanzsystem.
Ja, und 0,5% ist sehr, sehr viel für die Industrie.
Ja, und davon hängt dann so ein bisschen auch ab, was jetzt aus deinen Anlagen so wird.
Mhm.
Und das stößt auf sehr, sehr große Kritik bei diesen ganzen Menschen, die sich auch mit Krypto befassen, weil sie sagen, Krypto ist halt davon unabhängig. Krypto funktioniert eben auf Basis von Algorithmen von total sicheren, ungefilterten Informationen. Mhm. Und das Finanzsystem darf nicht abhängen von irgendwelchen Menschen, die jetzt dies und das entscheiden, um das jetzt mal ganz platt runterzubringen.
Ja, interessante Ansicht aber.
Ja,
finde ich spannend.
Mhm. Das sagen die so. Und ich würde ganz gerne vorstellen, so die Geschichte von Basti. Das ist hier auch so die erste Geschichte. Ich habe sie mir jetzt nicht ausgewählt, weil es die erste Geschichte in dem Buch ist, sondern weil das echt so eine kinoreife Geschichte ist einfach. Ja. Und ich finde, daraus sollte man auf jeden Fall auch einen Kinofilm machen. Und bei Basti ist es so, Basti arbeitet als Friedhofsgärtner und ist da schon schwerreich.
Als Friedhofsgärtner?
Ja, also der ist nicht hässlich als Friedhofsgärtner schwerreich geworden, sondern weil er halt in Krypto investiert
also,
hat.
Okay. Aber,
und das eint diese vier alle so. Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Die machen einfach ganz normal weiter. Also die flippen jetzt nicht aus,
okay.
Sondern die wohnen immer noch in ihrer WG, arbeiten immer noch als Friedhofsgärtner, obwohl die mehrere hundert Millionen auf dem Konto haben. So.
Was?
Ja. Und der Autor nennt die Sleeper. Also Schläfer, so übersetzt. Ne? Ja. Weil die machen einfach so weiter wie bisher. Da ändert sich nichts. Da steht nicht plötzlich der Ferrari vor der Tür.
Die gehen mit Hoodie zur
die
Arbeit.
Die machen einfach so weiter wie bisher. Das ist wirklich sehr interessant. Und dieser Basti war vorher Sozialarbeiter, hat Geo- und Erziehungswissenschaft studiert, wohnt in einer WG und verdient 30.000 Euro am Tag.
Am Tag?
Am Tag. Und der war mal achtstellig. Okay. Also achtstellig heißt 100 Millionen.
100 Millionen heißt das.
Ja. Und wie hat das eigentlich angefangen? Das fand ich echt, das fand ich echt sehr lustig.
Das interessiert mich immer am meisten. Wie kann man auf
so wie geht das? Ne? Mhm. Also er hat angefangen, verbotene Pflanzen versteckt auf diesem Friedhof anzubauen, also Drogen. Mhm. Und macht das auch ganz gut und hat auch echt gut damit verdient. Und er hat auch selber Drogen konsumiert und so kommst du schon mal in diese Berührung.
Also Cannabis.
Oder? Ja, mit dem Darknet. Mhm. Weil da musst du das ja bestellen und da musst du ja auch mit Bitcoin bezahlen.
Ach, tatsächlich, ja.
Und so hatte er da schon also so eine Berührung. Und dann gibt es so ein Erlebnis, was ihn davon abgebracht hat, das weiter zu betreiben. Das will ich jetzt nicht näher erläutern, ist aber auch eine coole Geschichte für sich. Sodass er beschließt, also er hat auch, ich glaube, mehrere 10.000 Euro Bargeld zu Hause. Mhm. Was macht er? Und das eint auch alle. Alle haben ein krasses Verständnis von Risiko. Die sind wahnsinnig risikobereit. Aha. Der nimmt die ganze Kohle, fährt über die Grenze nach Belgien, geht an einen Automaten, steckt die Kohle da rein und lässt das automatisch elektronisch in Bitcoin auf sein Wallet einzahlen.
Es gibt, an einem Automaten in Belgien?
Ja, ja.
Warst du deshalb in Belgien?
Nee. Aber das wird da so beschrieben.
Aha.
Und so hat er also sehr viel Geld in Bitcoin umgewandelt. Und damals war der Bitcoin war noch nicht bei mehrere 10.000 Euro. Damals hatte der Bitcoin noch einen relativ zivilen Wert. Ich glaube, unter 1.000 war es dann. Mhm. Dann ging der Bitcoin immer hoch. Und er hat dann alle Bitcoins genommen und in Ethereum angelegt, weil er hat sich dann mit Ethereum beschäftigt.
Das ist auch eine Kryptowährung.
Das ist auch eine Kryptowährung. Und hat dann festgestellt, gestern, im Vergleich zu heute, also heute ist Ethereum 45% mehr wert als gestern. Und hat gemerkt, oha, da geht das also ab. Ich schmeiß alles, was ich an Bitcoin habe, geht das in Ethereum. Wie gesagt, Risikobewusstsein. Alles auf eine Karte setzen, das eint die irgendwie. Das würden wir beide so im Leben nicht machen.
Nein.
Aber es gibt genügend Leute, die machen das. Und dann hat er also alles in Ethereum angelegt. Und es gibt so eine herrliche Stelle. Und da sind wir nochmal bei ihm im Friedhof oder auf dem Friedhof. Er ist Friedhofsgärtner und ich möchte das mal vorlesen.
Ja, bitte.
Da ist er schon millionenschwer. Ne? Da geht es um ihn und seinen Chef. Und der Chef ist so ein, ja, der achtet so ein bisschen so auf diese Kosten und mahnt ihn immer an, irgendwie darauf aufzupassen, dass er die ganzen Materialien, die der am Friedhof da einsetzt, dass er da vernünftig mit umgeht. Er beschreibt das jetzt folgendermaßen. Das macht mich bekloppt, solche Situationen, weil da kommt dann wieder mein Chef, der mit allem so geizig ist und labert mich voll. Ich solle sparsamer mit dem Hasendraht sein, weil die Rolle kostet so und so viel pro Meter und der denkt sich bestimmt, ach, da kommt dieser Junge da, zweimal die Woche, der Typ eigentlich, 40 Jahre wird er bald und verdient sich hier seine 10,50 Euro die Stunde in der prallen Sonne. Nee, nichts mit 10,50 die Stunde. Ich könnte heute diesen Friedhof kaufen und morgen kaufe ich mir dein Haus. Ja, mit solchen Typen haben wir es da zu tun. Also sehr unterhaltsam, wie du auch merkst.
Ja, die machen aber gar nichts mit dem Geld.
Nee, er nicht. Er nicht so wirklich. Also jedenfalls nicht im ganz großen Stil. Aber es kommt hier, gibt ja eine weitere Stelle, da geht es darum, wie der Autor den Basti zu Hause besucht. Ne? Mhm. Und er stellt fest, also es ist eine sanierungsbedürftige WG, also wirklich unterster, niederster Standard. Und er stellt fest, nach außen ist gar nicht zu merken, wie viel Geld irgendwie in dieser Wohnung steckt. Bis auf die ausgewählte Feinkost im Kühlschrank. Oder irgendwelche wertigen Sneaker, die da rumstehen. Nichts jedoch war ein so deutlicher Hinweis darauf, dass hier etwas nicht ins habituelle Gesamtbild passte, wie die riesige Salatschüssel voller AirPods Pro, die neben der Tür auf einer verschrammelten Kommode stand. Jan wollte nämlich schon seit langem Noise-Canceling-Kopfhörer haben, wusste aber zugleich über sich selbst, dass er sie zu 100% verlieren würde, weshalb er sich von seinem AirDrop-Gewinn im Kudamer Apple Store einfach einen ganzen Sack an AirPods Pro gekauft hatte. 50 Stück von den Dingern und die lagen in dieser großen Salatschüssel neben der Tür, ausgepackt und aufgeladen und wenn er aus dem Haus ging, griff er einfach rein und hörte Drum and Bass. All das war aber nur alberner Kleinkram der Spontanität, wenn man es mit Bastis Vermögen verglich, der seit unserem letzten Treffen noch um einiges reicher geworden war. Mittlerweile verwaltet der schöne Stoner Assets im Wert von 20 Millionen Euro. Das meiste davon stammte von einem Projekt namens Olympus DAO, dessen Ohm-Token sich selbst vermehrt und dessen Wert zuletzt in die Höhe geschossen war. Also der Basti, der also zuerst in Bitcoin, dann in Ethereum macht, der hatte dann irgendwann Ohm für sich entdeckt.
Das ist auch eine Kryptowährung, ja, oder?
Ja, ist auch, hat auch damit zu tun. Und die Theorie war, oder die Vision, Ohm löst den Dollar ab. Und deshalb hat er da so viel investiert.
Ja, das deckt sich ja mit dem, was einige fanatische Menschen sagen, dass der Bitcoin den Dollar ablöst.
Ja, und ist damit auch vom Papier her jedenfalls sehr, sehr reich geworden. Und dann erzählte aber, dann kam irgend so ein Bärenmarkt, also die Börse brach ein und der Ohm hat 99% seines Wertes verloren, von jetzt auf gleich, und damit war seine ganze Kohle weg.
Wie? Ehrlich, alles, ja, weg?
Alles war weg.
Er hat da alles komplett
reingelegt. Er hat alles komplett verloren. Hatte da natürlich schwer mit zu kämpfen. Und zu der Zeit, als er aber noch diese ganze Kohle hatte, will ich auch noch mal eine Stelle vorlesen, die fand ich auch sehr interessant. Okay, 20 Millionen Euro, das ist toll, wirklich geil. Aber wenn ich daraus 50 oder 100 Millionen machen kann, dann könnte ich damit riesige Flächen an Land kaufen und das Land sich selbst überlassen, also den Pflanzen zur Renaturierung quasi. Und daraufhin fing ich an, das musst du dir mal geben. Da habe ich angefangen, mir Landschaften im Internet anzuschauen. Ganze Landschaften, die zum Verkauf standen. In der Slowakei, in Schottland, in Indonesien. So war ich da am Ende drauf. Das war mein Ziel geworden. Landschaften kaufen und alleine lassen. Willst du einen Kaffee?
Da muss ich an ein Interview mit Helge Schneider denken.
Ja, so klingt das auch.
Wo jemand ihn gefragt hat, was machen Sie denn mit dem ganzen Geld?
Ja.
Und dann sagt er, ich kaufe Landstriche. Das ist nicht so lustig. Das ist ja verrückt.
Ja, das
also ist, da hatte er noch das Geld.
Da hatte er noch das Geld und also, ja, wie ticken diese Menschen, fragt man sich natürlich da in dem Moment, wo man diese Stelle da
ich so glaube,
und das macht das Buch so lesenswert. Gibt,
wenn man über sowas redet,
ja.
Ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der jetzt Bock hat, sich damit zu beschäftigen.
Ja, ja, weil das ist extrem spannend und die Typen sind auch extrem spannend. Und
das ist
eine Parallelwelt, die du da betrittst.
Ja,
wenn du diese vier Jungs da kennenlernst,
ja.
Was heißt Jungs? Das sind ja erwachsene Männer. Aber das ist einfach total schräg und absurd und ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll.
Hast du denn was verstanden über diese... Also darum geht es gar nicht, wie das funktioniert. Es geht mehr darum, was macht das mit denen?
Also es wird schon erklärt, wie das so funktioniert und warum die jetzt ausgerechnet so sich damit Krypto befassen. Also man lernt schon irgendwie so ein bisschen was dazu und das Problematische daran ist auch, also er sagt ja zum Beispiel Ohm. Ohm war für ihn das große Ding. Und dann trifft der Autor den nächsten, der da reich geworden ist, und der sagte so, ja, Ohm, das war völlig klar, dass das Schwachsinn ist. Man muss natürlich in Quants anlegen. So, Quants ist die Riesennummer geworden. Da komme ich schon zum nächsten, zu Arne. Arne ist so ein einer, der ist Kletterer. Der unternimmt jetzt mit seiner ganzen Kohle, der lebt davon gut, kann er jetzt klettern überall, wo er will in der Welt. Er hatte mal einen Bürojob, war bei der Deutschen Bahn, Ingenieur. Und da komme ich erstmal langsam zum Motiv, warum diese Leute das überhaupt machen. Und das finde ich sehr wichtig. Deshalb will ich das unbedingt mal vorlesen. Diese Überlegung, okay, ich habe jetzt einen Ingenieursjob. Sagen wir, du verdienst damit 60.000 Euro im Jahr. Das ist nichts, wenn du langfristig einen guten Lebensstandard willst. Mein Ziel und ist war immer diese Freiheit, wie ich sie jetzt habe. Das Leben wie vorher, aber ohne zu arbeiten. Wenn ich das halten kann, bin ich glücklich. Reich bin ich damit nicht, aber dafür muss ich nicht 9-to-5 arbeiten. Ich bin ein freier Mann und kein Lohnsklave. Denn Fakt ist, dass Arbeit sich wegen der Inflation immer weniger lohnt. Du kannst vielleicht mit deinen paar tausend Euro im Monat Auto fahren, eine Wohnung mieten und manchmal fliegst du in den Urlaub und sparst über die Zeit 40.000 an. Die sind dann aber 10 Jahre später nichts mehr wert. Und wenn du ein Haus kaufen willst, musst du einen Sklavenvertrag unterschreiben und 50 Jahre lang abbezahlen. Jemand, der vor 40 Jahren das Gleiche gemacht hat, unsere Eltern und Großeltern, die hatten das 3- oder 4-fache von ihrem Geld an Kaufkraft, meine ich. Jetzt muss man schon gehobene Mittelklasse sein, damit das überhaupt Sinn macht. Mit einem normalen Gehalt brauchst du da nicht ankommen. Und so ist das heute.
Super spannend.
Ja, und bei diesem Arne ist das auch super spannend. Der hat sich wie ein Irrer um Krypto, der hat sich da eingelesen, ist dann auf Quant gestoßen. Und dann ging es los. Und der Autor sagt dann, es gibt immer diese Stelle bei diesen Leuten, wo es dann losgeht.
Also, was du gerade sagst, dass die dann so sich da so eingelesen haben.
Ja.
Das hat der Mensch, mit dem ich, der sich da sehr gut auskennt, das hat der mir auch erzählt. Der hat da 3 Bücher drüber gelesen und alles im Internet, was man darüber lesen
kann. Genau, ja.
Der war also in Teilbereichen fit. Niemand ist komplett fit darin, weil das halt eine Zockerei ist.
Ja.
Und das haben sie ja auch, deine 4 Leute gemeinsam.
Ja, kann ich dir gleich mal schildern, wie die Zockerei genau aussah.
Ja, sehr geil.
Also auf Basis, dass sie meinen, ich habe mich ja reingelesen. Ich habe, wie du das gerade beschrieben hast.
Ich weiß ja, wie es läuft.
Ja, genau. Arne sagt auch, da bin ich sehr systematisch vorgegangen, weil ich eben nicht so ein Krypto-Bro bin. Ich habe schon immer das große Bild gesehen, diese Long-Term-Version. Keine Gambler-Attitude halt. Ich wusste einfach, Bitcoin ist hier, um zu bleiben. PayPal akzeptiert es. Und es gibt noch bessere Opportunities. Und da fand ich Quant, was halt nicht noch so eine Blockchain ist, noch so eine Layer One oder noch so ein wahlloser Token, sondern das ist ein Infrastruktur-Play, bei dem ich keine Red Flags gesehen habe. Da habe ich meine Hausaufgaben einfach gemacht. Also eine Fundamentalanalyse über so ein YouTube-Niveau hinaus. Du siehst, also der Autor benutzt, bringt auch diese Sprache voll gut.
Ja,
doch, mir ging es so. Ich verstehe im Prinzip auch nicht alles, aber irgendwie kommt doch rüber, was er meint. Mhm. Ne? Also er hat festgestellt, das Ding, was er da gefunden hat, das ist nochmal eine Stufe drüber über den Bitcoin. Er hat dem Ganzen noch eine Fundamentalanalyse unterzogen, sagt er. Er hat sich nämlich auch um die Firma gekümmert, die dahinter steckt, hat das alles komplett durchrecherchiert und dann ging es los. Im Fall von Arne stammte das Geld nicht vom Drogenverkauf oder einem Erbe, sondern von einer Bank. Denn er war sich mit Quant seiner Sache so sicher, dass er einen Kredit in Höhe von 50.000 Euro aufnahm und in den Token steckte. Sein entgrenztes Vertrauen in dieses hochspekulative Asset ging dabei so weit, dass er auch seine Eltern überzeugte, ihre Ersparnisse zu investieren und einem Onkel seine Lebensversicherung aufzulösen. Keine roten Flaggen.
Nein.
Also das musst du dir mal reinziehen. Dieses Verhältnis zum Risiko.
Das ist Wahnsinn, ja.
Ja.
Wahnsinn. Das hat vor allem, weil es dann ja auch so fremdes Geld ist,
ja.
Von deinen Eltern.
Also ja. Der Arne erzählt, glaube ich, an keiner Stelle, ich bin mir da ziemlich sicher, erzählt an keiner Stelle, wie reich er wirklich ist, aber er beschreibt das so, er kann sich über die nächsten Jahre selber 3.500 Euro pro Monat überweisen, indem er diese Quants regelmäßig verkauft und er will parallel systematisch weiter traden. Das Gefährliche daran ist auch, dass all diese Typen glauben, sie haben immer diesen speziellen Blick für das Ganze. Sie sehen Muster und wissen deshalb ganz genau, wann sie wo wie viel investieren müssen, um da weiterzumachen und also weiterhin diesen Reichtum weiter anzuhäufen.
Aber das ist ein 24-Stunden-Job.
Das im Prinzip
ist nicht mal
schon
nebenbei hier ein bisschen rumzocken, sondern du musst ganz tief einsteigen, sonst begreifst du das gar nicht.
Ja. Und dann gibt es noch eine Sensation, der Autor hat sich da reinziehen lassen.
Und hat selbst gekauft?
Und hat selbst gekauft, aber nur für 2.000 Euro und hat alle 2.000 Euro verloren. Der hat in Ohm investiert, weil er dachte, ja okay.
Wenn die das sagen.
Wenn die das sagen und hat die 2.000 Euro komplett verloren. Und
aber weißt du, bei Aktien, ne?
Ja.
Wenn du jetzt in ein Unternehmen oder ein ETF und es geht jetzt, sagen wir mal, 70-80% runter über die Zeit.
Ja.
Da sagen ja viele, ja, dann musst du dazu kaufen. Also es ist ja immer eine Frage der Zeit.
Ja, richtig.
Irgendwann erholen die sich ja wieder. Und das hätte er ja eigentlich auch machen können.
Habe ich
das
nicht so?
Na, weil wenn du sagst, 2.000 Euro verloren, heißt es ja, dass es quasi aufgelöst wurde.
Ja, genau, die Kohle ist weg. Das weil der Oma hat ja 99% seines Wertes verloren. Und da war er dabei mit seinen 2.000 Euro. Der andere war mit 100 Millionen dabei, die er verloren hat. Da war ja alles weg. Da war ja achtstellig, hat er gesagt. Der ist mit Ohm achtstellig geworden. Also er war auch in psychologischer Behandlung. Und so, ne? Der war mein Psychologe. Und ja klar, dann kannst du dir natürlich überlegen, gut, ich habe 2.000 Euro verloren. Und da gibt es genügend Leute, die sagen, mach ich nie wieder. Ich bin euch bescheuert. Ich gehe auch nicht in Aktien, mache ich nicht. Oder Leute, die in Aktien gegangen sind und dann kam der große Crash, die haben alles verloren. Ja, glaubst du, so einer legt nochmal So einer steht dann da und sagt, jetzt muss ich gerade nochmal nachkaufen, weil das ist ja gerade günstig. Also, so Hobbyanleger machen das doch nicht.
Nein, das stimmt.
Und genau, jetzt wollte ich nochmal eine Stelle vorlesen von dem Autor, der diesen Arne getroffen hat. Ich kann nicht mehr, Arne. Das muss aufhören, das Reden mit Leuten wie dir. Ich mache das jetzt schon viel zu lang, dieses Buch. Diese ganze Recherche muss ein Ende finden. Ich halte das nicht mehr aus. Immer dasselbe. Wenn ich jemanden treffe, jedes Mal will ich danach alles kaufen, was andere reich gemacht hat. Und jedes Mal fahre ich zittrig und latent schlecht gelaunt nach Hause, weil ich eh weiß, dass ich mich nicht trauen werde. Ne? Das ist genau das Ding.
Das ist spannend.
Ja, das ist
was genau, macht das mit dem Autoren?
Ja. Aber der Gedanke arbeitet weiter in mir wie unterirdisch brennende Stollen und ich kann es einfach nicht mehr hören, wie leicht es ist, wie klar und offensichtlich. Aber nochmal, um es richtig zu verstehen, du meinst, es wäre also nicht zu spät, um in Quant einzusteigen? Ja, was spielt da bei diesem Autor mit, diese Angst, etwas zu verpassen? Du musst, also das ist ja eine wahnsinnig mentale Herausforderung, wenn du dich damit beschäftigst und selber Geld anlegst, das ist eine mentale Schulung, ist das ja quasi schon. Du musst wirklich damit legen, wenn es runtergeht, wenn es seitwärts geht, wenn sich keine Gewinne einstellen, wenn du feststellst, ich bin zu spät ausgestiegen, das geht jetzt hier alles den Bach gerade runter. Aber was ist, wenn ich gerade jetzt aussteige? In dem Moment geht es wahrscheinlich wieder hoch. Und so all diese Gedanken, die da eine Rolle spielen, damit musst du ja klarkommen.
Genau, genau. Aber jetzt nochmal wirklich konkret zu diesen vier Personen. Ne?
Ja.
Sind die alle so, dass sie normal weiterleben und keiner
ja, aus? Ja, ja. Okay. Weil die einfach so sind, wie die sind.
Weil sie Bock auf die Technologie haben, aber an dem Geld gar nicht interessiert sind.
Ja, vielleicht spielt da auch so ein bisschen. Ich meine, wenn du dich mit dieser Technologie auseinandersetzt oder mit Bitcoin, Blockchain und diesem ganzen Kram, dann behaupte ich jetzt einfach mal so ganz oberflächlich, das hat ja einen riesengroßen Nerd-Faktor.
Ja, so. Das stimmt.
Und gut, jetzt habe ich hier gerade mal vier Leute kennengelernt. Es ist natürlich gefährlich, jetzt zu sagen, ja, die sind dann alle so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Nerds, diese technikversierten Menschen, dass für die so ein schnelles Auto vor der Tür oder eine riesen Villa mit Pool und so gar nicht wichtig ist. Selbst wenn sie es könnten. Ich kann mir gut vorstellen,
dass die andere Werte haben.
Ja, genau.
Oder dass die andere Lebensanschauung haben.
Die gucken sich halt Landschaften an und überlegen sich, die zu kaufen, um es einfach wachsen zu lassen.
Ja,
ja, ich meine.
Ist ja toll.
Ja. Oder, hey, super, dann kann ich ja in der ganzen Welt klettern gehen, wo ich will. Das ist dann halt, das macht die glücklich.
Eigentlich ja total cool.
Ja. Ne, er sagte auch hier, ne? Auffällig ans Liban wie Malte, Basti oder auch Arne ist, dass sie explizit betonen, kein Interesse am prototypischen Oberschichtenkonsum zu haben, kein genuines Verlangen nach Luxus. Sie würden bloß ein sorgenfreies, chilliges Leben wollen. Ihren Klassensprung leugnen sie dabei nicht, wohl aber beharren sie auf einer habituellen Erdung, die aus ihrem vorherigen Dasein entspringe. I'm still Jenny from the block. Also da ändert sich nichts.
Das ist geil.
Also das Buch ist wirklich hoch unterhaltsam geschrieben. Ja, das macht wirklich, es macht einfach Spaß, das zu lesen. Alle vier Typen an sich, mega interessant. Es kann gut sein, dass es bei mir auch in den Top 3 sein
wird. Ich habe noch eine Sache zum Schluss.
Ja.
Für euch auch so als Orientierung, was wir heute haben. Heute ist der Literaturnobelpreisträger 2025 ernannt worden.
Heute?
Heute. Ich werde das nicht ordentlich aussprechen können. Lazio Krasznahorkai.
Krasznahorkai.
Ja. Er ist Ungare. Steht wohl schon lange auf der Shortlist immer wieder. Er ist wohl, also was ich gehört habe, ist, es ist nicht leicht zu lesen. Und jetzt kommt's, er hasst Punkte. Sein Buch
ist also, ein Satz.
Ist 400 Seiten lang, ist ein Satz.
Nee, echt?
Ja.
Das war irgendwo auch ein bisschen.
Was alt, soll das?
Ja, also das
ich finde das jetzt schon anstrengend. Also ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Vielleicht sollte man es auch gar nicht sagen. Ich habe mit Han Kang eine tolle Autorin kennengelernt letztes Jahr. Die habe ich ja auch vorgestellt, die Vegetarierin. Hat mich aber auch sofort interessiert, als die so durch die Medien ging. Bei ihm hält sich mein Interesse noch in Grenzen, aber ich bin nächste Woche auf der Buchmesse und werde garantiert mit diesem Thema sehr viel konfrontiert. Und ich habe gehört, dass der auch da ist.
Ja.
Ja.
Also da bin ich mal gespannt.
Ja, da sind ja alle möglichen Autorinnen und Autoren, die gerade was Neues haben. Letztes Mal weiß ich, dass Caroline Wahl zum Beispiel da eine Riesennummer war. Ich habe das dann ja auch gleich vorgestellt, 22 Bahn.
Ja, das war ja dein Buch des Jahres sogar. Ne? Die finde ich ja irgendwie richtig sensationell.
Ja.
Und zwar, ich habe die neulich bei Das gesehen, Das auf dem roten Sofa. Mhm. Und die hat er ja völlig frei von der Leber weg irgendwie erzählt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das fand ich so geil, wie sie dann erzählt. Oder war das da oder war das woanders? Jedenfalls sagte sie dann so, ja, normalerweise fahre ich ja mal mit der Bahn irgendwie zu meinen Lesungen, aber das klappt ja nicht immer so richtig gut. Und dann habe ich mir ein Auto gekauft. Und seitdem genieße ich das, mit meinem Auto irgendwie da immer hinzufahren. Zwischendurch halte ich mal an, um gemütlich eine zu rauchen. Und dann kam irgendwie raus, ja, das ist ein Mercedes Cabrio, was sie sich da gekauft hat.
Und über 1 Million Bücher
verkauft. Ja, und ich dachte so, wow, das ist ja, die ist drauf, das ist ja unglaublich.
Und das fand ich auch. Ich mochte das auch, dass sie sagt, als sie den Preis der unabhängigen Buchhändler bekommen hat, hat sie auch gesagt, ich habe es auch verdient. Und das finde ich total super und lustig. Aber das nimmt natürlich langsam so Form an. Sie hat ja jetzt bei Insta eine Riesengeschichte gemacht daraus, dass sie nicht für den Frankfurter Buchpreis, also für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde.
Ja, weil sie nicht verstanden hat, dass kommerziell erfolgreiche Autorinnen
gar nicht
einen Preis kriegen.
Ja, kann man auch so sehen,
finde
ich auch. Aber ist natürlich auch nicht wirklich sympathisch, muss man mal auch
sagen. Ja, stimmt, das ist...
Und jetzt habe ich das, es gibt das neue Buch, ist ja Die Assistentin.
Ja.
Und das höre ich gerade als Hörbuch.
Ja.
Aber ich muss sagen, es ist eine solche Quälerei. Das ist das mit das schlechteste Hörbuch, was ich je gehört habe. Weil sie liest es selbst und sie kann es nicht. Mhm. Es ist fürchterlich betont.
Also hebt die jetzt ab,
oder was? Es ist auch ganz schlecht, das weiß ich nicht, aber es ist auch ganz, ganz schlecht produziert. Es klingt einfach, als hätte sie das Handy irgendwie 10 Meter von sich liegen und sie spricht da so rein. Und sie kann einfach nicht vorlesen. Also du weißt, ne, Buch des Jahres und so, 22 Bahn war überragend, auch Windstärke 17 war überragend. Das neue Buch verliert einfach dadurch so. Man muss es, glaube ich, lesen. Also ich kann einfach dieses Hörbuch nicht empfehlen. Aber wenn man das Buch liest, ist es, glaube ich, gut. Ich kann das, es geht ja in der Geschichte, sie ist Assistentin von so einem Verleger.
Ja, genau. Welcher ist das denn? Ist das Diogenes oder was?
Also sie hat ja bei Diogenes gearbeitet.
Okay, weil ich habe meine Biografie auch eine Assistentin über Diogenes gelesen und das war, das ging auch nicht gut aus.
Nee, das ist auch nicht gut.
Ja.
Weil der ist vor allem mit sich selbst beschäftigt.
Ja.
Mit Friseurterminen und Postkarten und so. Und also das hat ganz lustige Momente. Aber wenn euch das interessiert, lest es und hört euch in keinem Fall dieses Hörbuch. Möchte ich wirklich mal so deutlich sagen. Es ist eine unglaubliche Fehlerei.
Ja.
Und das ist schade. Ich meine, die hat ja auch, was ich ja auch cool finde, ist, wenn die hat auf dem Hurricane Festival gelesen. Also eine Lesung auf dem Musikfestival.
Ja.
Das finde ich schon irgendwie, finde ich schon gut.
Finde ich auch
gut. Ich finde die auch toll.
Ja.
Also das ändert sich jetzt auch nicht. Aber es gibt so ein paar Anzeigen, die da lasse ich zumindest mal, denke ich so, weiß nicht, ob das jetzt so sein muss.
Also was ich halt schwierig finde, ist, die hat ja offenbar einen riesen Vorschuss bekommen. Bands kriegen ja auch Vorschüsse.
Ja, ja.
So, und dann frage ich mich immer, weil den Nerv hätte ich nämlich nicht, von diesem Vorschuss hat sie sich ja unter anderem dieses Auto gekauft, hat sie erzählt.
Ja.
Vorschuss ist doch... Also es ist ein Vorschuss.
Nein.
Das ist eine Wette darauf, dass du auch demnächst wieder verkaufst. Du wirst dafür bezahlt, weiß ich nicht, dass du daran arbeitest, dass du Recherchereisen und was auch immer unternimmst. Aber ich würde jetzt so ticken, okay, das ist ein Vorschuss. Ich liefere lieber erstmal, bevor ich mir da jetzt ein Auto davon kaufe.
Du weißt, dass der verrechenbar ist, der Vorschuss. Du musst ihn niemals zurückzahlen.
Ja.
Also das passiert nicht. Aber der Vorschuss geht auf die Buchverkäufe, wird hochgerechnet.
Ja.
Also du musst erst das Geld über deinen Buchverkauf reinzuholen, damit du Break-Even hast und dann Geld verdienst. Also der Vorschuss wird erstmal abgearbeitet.
Also das Risiko liegt beim Verlag?
Ja.
Nicht bei dir?
Richtig.
Mhm, okay.
Weil du das Geld ja hast. Also wenn du jetzt 1 Million Vorschuss kriegst zum Beispiel, dann hast du das. Das kann dir auch keiner mehr wegnehmen, egal was du schreibst.
Okay, nächstes. Ja. Okay, das war mir so nicht wirklich klar irgendwie.
Es ist immer ein sogenannter verrechenbarer Vorschuss.
Ja.
Das ist auch in der Musikbranche so, daher weiß ich das auch. Ja.
Ja, aber auf der anderen Seite willst du ja deine Arbeit bestätigen und du willst ja wieder so einen Vorschuss haben. Wenn du
bist und gut bezahlst und gut mit Geld umgehen kannst, dann kannst du das ja so anlegen, dass du die nächsten Jahre, das ist eigentlich egal, ob du jetzt Geld vom Verlag kriegst oder nicht.
Ja.
Und ich glaube, jetzt ist 22 Bahn verfilmt worden.
Ja, genau, richtig. Ja.
Kino oder Fernsehen, weiß ich nicht. Ja. Okay. Also es ist eine spannende Figur in der Literaturszene.
Ja, auf jeden Fall.
Weil sie auf eine Weise auch ebenso normal ist.
Ja,
ja.
Stimmt.
Ja. Ja, nächste Ausgabe werde ich ein bisschen über die Frankfurter Buchmesse erzählen.
Was ich bin da gespannt.
So erlebt habe.
Ja, alles klar.
Ich weiß aber, es gibt immer Literatur im Römer. also in dem, du kennst ja Frankfurt ganz gut, weil ja. ein Kumpel da wohnt. Und im Römer ist immer eine, das ist eine kostenlose Veranstaltung. Du musst halt etwa eine Stunde vorher da.
Stimmt, das anpassen. Hast du beim letzten Mal schon
genau. gehabt. Und da lesen dann halt 5, 6, 7 Autoren, Autorinnen und die sind auf einer Bühne und jeder hat 10 Minuten, liest was und erzählt was. Und da kriegst du einen sehr, sehr guten Überblick über das, was gerade so passiert. Und ich entdecke auch jedes Mal was. Also, und ich glaube, mit der Einstellung muss man auch ein bisschen hinfahren. Ich bin jetzt kein Fanboy, der irgendwie ein Autogramm von irgendjemandem braucht, sondern ich gucke einfach, was da passiert.
Sehr gut.
Ja.
Alles klar.
Es war eine ungewöhnliche Ausgabe irgendwie heute, weil wir so Bücher vorgestellt haben. Also gerade das mit der Kryptowährung, das ist schon was anderes
als ja,
was
wir sonst. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Gut.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Und wir hören uns bald wieder.
Und euch viel Spaß beim Lesen.